Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Wer sein Zimmer oder etwas Ähnliches streicht, ich bin jetzt da kein Experte, aber der benutzt für verschiedene Stellen an der Wand auch unterschiedliches Werkzeug. Bei den Ecken und Kanten geht man sicherlich mit feineren Pinseln oder Ähnlichem vor als jetzt in der Mitte der Wand. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich bei den Markus-Texten jetzt eher etwas großflächiger unterwegs, also sozusagen mit der breiten Bürste. Vom Umfang her. Das liegt daran, dass ich versuche, nicht nur zu gucken, wo wird ein Ereignis berichtet, sondern wo ist ein bestimmtes Thema zu Ende. Wo macht Markus also eine Einheit über ein bestimmtes Thema? Und in unserem Text ist es so der Fall, dass die Heilung des Gelähmten und die Berufung des Levi thematisch zusammengehört. Deswegen habe ich das auch thematisch zusammengelassen, obwohl es etwas mehr ist. Falls ihr euch erinnert, Jesus war auf Predigtour im Norden Israels in Galiläa unterwegs gewesen. Dort hatte er unter anderem den Aussätzigen geheilt, das haben wir letztes Mal gehört. Und als Folge dieses Ereignisses konnte er sich nur noch an einsamen Orten aufhalten und selbst das half nichts, die Leute kamen von überall her zu ihm. Die einzige Art Tournee, an die ich mich erinnere in meinem Leben, ist eine Chorreise, die wir damals hatten, wo wir in verschiedenen Orten Konzerte gegeben haben. Vielleicht habt ihr andere Erlebnisse in der Richtung. Eins ist, denke ich, aber klar, wenn man von so einer Tour zurückkommt mit den Beschwerlichkeiten und den Dingen, die mit einer Reise zusammenhängen, hat man danach das Bedürfnis nach Erholung. Wie sah es aber bei Jesus aus? Nichts mit Erholung. Er kam zurück nach Kapernaum ins Haus, nach Hause könnte man auch sagen, und die Menge machte alles dicht, also sowohl im Haus als auch vor dem Eingang. Also es wurde richtig kuschelig. Und das Thema der Fluchtwege lassen wir mal außen vor. Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, spielt dieses Thema der Volksmenge bei Markus eine große Rolle. Jesus, ich will es mal so ausdrücken, er nutzt ihre Anwesenheit, um zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Aber wisst ihr, wofür die Menge im gesamten Markus-Evangelium nicht einmal zu ihm gekommen ist? Um sich von ihren Sünden abzuwenden und ihm im Glauben ihr Vertrauen auszusprechen, dass er allein retten kann. Das ist eigentlich die große Tragik. Das, wofür er der absolute Experte ist, war nicht gefragt. Zumindest nicht im Großen und Ganzen. In Johannes 1, Vers 11 heißt es ja, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also nicht in diesem Sinne. Jesus hat also das Haus voll und sagt ihnen das Wort, wie das hier heißt. Das wird sowohl die Auslegung des Alten Testaments als auch insbesondere die Verkündigung des Evangeliums beinhalten. Petrus muss da irgendwie dabei gesessen haben und es später berichtet oder gelehrt haben, sodass Markus es aufschreiben konnte. Und jetzt wird diese Runde auf außergewöhnliche Art und Weise gestört. Im damaligen Israel hatte man ja üblicherweise so diese Flachbauten, wo man über eine Steintreppe aufs Dach konnte. Und vier Männer, das erfährt man im Lukas-Evangelium, dass das Männer waren, also nicht eine gemischte Gruppe an Freunden, sage ich jetzt mal, brachten ihren gelähmten Freund nach oben und durch das abgedeckte Dach zu Jesus herab. Das muss auf jeden Fall ordentlich gerieselt haben oder sogar gefährlich gewesen sein. Das Dach bestand ja so aus kreuzförmig über Kreuz angeordneten Balken, dazwischen Schilfrohr, Stöcker und Stroh und obendrauf kam so eine Art festgedrückter Schlamm. Also da gab es ordentlich Material, was da von oben runterkommen konnte. Uli hat das immer so treffend ausgedrückt, das war eindeutig Sachbeschädigung. Gebäudeversicherung oder Ähnliches gab es noch nicht, ist aber im Text auch nicht das Thema. Jetzt kommt aber zum ersten Mal ein anderes Thema, und zwar taucht zum ersten Mal das Stichwort Glaube auf. Als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es ist sehr interessant, Jesus sieht nicht auf das Vordergründige, sondern auf die dahinterliegende Motivation dieser Männer. Und ihr Glaube drückt sich jetzt in dieser außergewöhnlichen Aktion aus. Ein Kommentar schreibt zu dieser Szene, Glaube ist zuerst und vorwiegend nicht ein Wissen über Jesus, sondern ein aktives Vertrauen, dass Jesus genug ist für unsere tiefsten und nötigsten Bedürfnisse. Das haben diese Männer zum Ausdruck gebracht hier, durch ihre Handlung. Ich sagte letztes Mal schon, wo eine echte Not ist, da sind wir bereit, uns aufzumachen, uns auf den Weg zu machen und auch ungewöhnliche Wege zu beschreiten, um Hilfe zu finden, um einen Ort oder eine Person zu finden, wo dieser Not begegnet wird. Die Hilfe, die Jesus jetzt hier gibt, ist aber eine andere als erwartet. Er spricht zuerst das größere Problem dieses Mannes an, nämlich, dass er Vergebung braucht für seine Sünden, für seine Rebellion gegen Gott. Also er sieht die tiefer liegende Not, als ihn jetzt nur in Anführungszeichen von seiner Liege zu holen. Ich weiß nicht, ob sich jemand erinnert, es gab 2013 bei ProChrist mal eine Frau zu Gast, Anja Bielenberg, die berichtete, dass sie als 16-Jährige auf dem Weg zur Schule war. Es war knapp gewesen, sie musste den Zug erreichen. Sie kam ins Stolpern und geriet zwischen Zug und Bahnsteig und der Zug trennte ihre Beine ab, sodass sie ab dem Zeitpunkt ein Leben im Rollstuhl hatte. Sie wurde später dann von einer Freundin mit in einen Gottesdienst genommen und kam zum Glauben. Und bei ProChrist, ich weiß nicht, wer sich erinnert, hat sie so ganz trocken und bewusst auch flapsig gesagt, was sind denn Beine? Also sie meinte damit, wenn die Beine das wären, worüber ich mich definieren würde, wäre ich arm dran. Ich brauche mehr, ich brauche Gott. Das konnte sie in ihrer Situation so sagen. Ich würde das jetzt nicht so von vornherein sagen, aber sie hat das so zum Ausdruck gebracht, dass die Beine nicht das Laufen, nicht ihre Identität ausmacht, sondern ihr Glaube an Gott. Die Vorstellung, dass Krankheit direkt mit bestimmten Sünden zu tun hat, war damals sehr verbreitet. Jesus lehnt ja in Johannes 9 deutlich die Vorstellung ab, dass das immer der Fall ist. Wenn wir in andere Texte hineinschauen, merken wir aber, Krankheit kann mit bestimmten Sünden zusammenhängen, muss sie aber nicht. Also Vorsicht. Und es ist nicht so ganz klar, ob wir jetzt hier mal einen Fall haben, wo Jesus bei diesem Mann tatsächlich erst die dahinterliegende Sünde beseitigt, bevor er sich dem körperlichen Problem zuwendet. Oder ob es einfach eine allgemeine Lektion darüber ist, was ist erstrangig, nämlich dass mein Verhältnis zu Gott in Ordnung kommt, und was kommt danach, mein körperlicher Zustand. Jesus sagt zu dem gelähmten Kind, sein Ausdruck für sein großes Mitgefühl und Erbarmen, aber auch, dass er nicht in der gleichen Stellung ist wie Jesus. Beides hängt hier mit drin. Kind, deine Sünden sind vergeben. Und wie ihr gehört habt, die anwesenden Schriftgelehrten fanden das gar nicht so rührend, diese Szene, sondern erkannten sofort die theologische Brisanz dieser Aussage. Sünden kann nur einer vergeben, und zwar Gott allein. In Micha 7 zum Beispiel, 7 Vers 8 heißt es, wer ist ein Gott wie du? Und dann kommt, was macht diesen Gott aus? Der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat. Selbst dem Messias wurde diese Fähigkeit zu vergeben nicht zugesprochen, sondern nur Gott allein. Es gibt ja immer wieder Gruppen, Zeugen Jehovas beispielsweise oder andere, die argumentieren, dass Jesus nie von sich selbst gesagt hatte, dass er der Sohn Gottes sei. An Texten wie diesen merken wir aber, auch wenn er den Wortlaut vielleicht nicht genau gebraucht hat, wussten die Juden ganz genau an seinen Aussprüchen und an dem, wie er gehandelt und sich präsentiert hat, wer er beanspruchte zu sein, nämlich Gott in Menschengestalt. Ich glaube, dass es hier nicht zufällig heißt, dass die Schriftgelehrten diese Dinge in ihren Herzen überlegten. Denn der Mensch denkt über die wichtigen Themen des Lebens, über Gott, über das, wozu bin ich da, was hat mein Leben für einen Sinn, in seinem Herzen nach. Also in der Mitte seiner Persönlichkeit, in seinem Steuerzentrum. Und so, denke ich, ist es berechtigt zu sagen, unsere Gedanken sind nicht frei, sondern sie bewegen sich im Rahmen der Ausrichtung unseres Herzens. Und bei den Schriftgelehrten war eben in der Mitte ihrer Persönlichkeit, ihres Denkens, kein Platz für einen Jesus, der Gott gleichgestellt ist. Das erkennt dieser in seiner Allwissenheit und spricht sie auch direkt so an. Was denkt ihr in euren Herzen? Es ist schade, dass man da nicht die Gesichter dieser Männer sehen kann. Leute, der kann unsere Gedanken lesen. Ist nicht das Thema hier. In Matthäus 12, 25 heißt es ganz ähnlich, da er aber ihre Gedanken wusste, auch so ein Zeichen für seine Allwissenheit, seine Gottheit. Wir sehen hier auch, manchmal sind es zugleich die religiösesten Leute, die am härtesten sind, wenn es darum geht, schnell zu richten und zu beurteilen. Von dieser Gefahr sind auch wir nicht ausgenommen. In 1. Korinther 8, Vers 1 heißt es, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Nicht, dass man das falsch versteht. Paulus hat sicher, ganz sicher nichts gegen Erkenntnis im Glauben. Erkenntnis ist gut, wir sollen danach streben. Aber Erkenntnis allein mit einem stolzen Herzen, ohne den liebenden Blick auf meinen Nächsten und meine Glaubensgeschwister, kann eben sehr schädliche Auswirkungen haben. Ein befreundeter Pastor hat mir erzählt, dass sie vor der Bibelstunde besprochen haben, dass die Leute erst überlegen sollen, ob das, was ich jetzt beitrage, hilfreich ist für den anderen und für den Glauben der anderen oder letztlich aus menschlicher Geltungssucht heraus gesagt wird. Fand ich ganz interessant. Hast du dir diese Frage auch schon mal vor Gesprächen gestellt? Warum sage ich etwas? Sind meine Worte für den anderen wirklich hilfreich? Möge uns Gott diese Sensibilität schenken. Und Jesus argumentiert jetzt mit einer gewissen Logik. Es ist das eine, etwas einfach zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist schon nicht leicht, sondern eine hochgradige Provokation. Das andere ist aber, diese Aussage mit einem handfesten Wunder zu unterstreichen. Dieses Mal tut er es mit seinem Lieblingstitel, Sohn des Menschen. Den haben wir 81 Mal in den Evangelien. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Das ist ja diese himmlische Gestalt wie ein Mensch aus Daniel 7, dem Ehre und Macht und das Königtum Gottes übergeben wird. Und diese himmlische Gestalt steht jetzt vor ihnen auf der Erde und hat die Macht, Sünden zu vergeben. Und so zeigt Jesus seine Vollmacht und heilt den Kranken Kraft seines Wortes. Nicht noch mit Handberührung, falls ihr euch erinnert, wie bei dem Aussätzigen. Das war ja da ein wichtiges Zeichen. Sondern allein durch sein Wort. Er sagt, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und jetzt kommt der zweite kleine Hinweis darauf, dass dieser Mensch mehr geschenkt bekommen hat als nur Heilung. Hier ist innerlich, glaubensmäßig etwas passiert. Woran merkt man das? Er hält sich an das, was Jesus sagt. Sogleich, heißt es hier wieder, nahm er das Bett auf und ging vor allen hinaus. Ihr erinnert euch vielleicht, der Aussätzige hatte die Heilung dankbar angenommen, war dann aber Jesus gegenüber ungehorsam und hat das überall herum erzählt. Dieser hier tut einfach das, was sein Meister ihm sagt. Ein Kommentar sagt dazu, der Mann reagiert mit dem Gehorsam des Glaubens und tut dies vor den Augen aller. Ich finde, manchmal haben die einfachsten Aussagen eigentlich so die größte Kraft. Dieser ehemals Gelähmte verlangt nicht nach irgendwelchen Erklärungen, weiteren Gesprächen oder Sonstiges, sondern geht einfach auf das Wort Jesu hin nach Hause. Auch diese Heilung ist wieder ein Zeichen des Messias, die in der Liste in Matthäus 11, Vers 5 auftaucht. Blinde werden sehen und Lahme gehen. Wir hatten letztes Mal gesagt, dass Aussatz im übertragenen Sinne ein Bild für unsere Unreinheit vor Gott ist. Wofür steht das Gelähmtsein? Was ist das Bild dahinter? Es steht dafür, dass die Sünde unsere Fähigkeit lahmlegt, einen geraden, gottgefälligen Weg im Leben zu gehen und am Ende auch am Ziel anzukommen. Das sage ich nochmal. Es steht dafür, dass die Sünde unsere Fähigkeit lahmlegt, einen geraden, gottgefälligen Weg im Leben zu gehen und am Ende auch am Ziel anzukommen. Also die Sünde lässt mich in den Dingen, die Gott möchte und die er gut findet, stolpern und straucheln. Genau. Das heißt, ich kann körperlich topfit sein, aber ich falle in die Pornografie, in die Alkoholsucht, in den Stolz, ins Lästern, in die Unehrlichkeit, in den Hass, in den Betrug oder. Das ist die Bildlichkeit darin. Ich komme vom Weg ab und brauche Hilfe. In Hebräer 12, Vers 12 heißt es, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Das ist das Bild hier. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt. Also sieht man, Gott will dich auf einen geraden und guten Weg führen. Und am Ende erwartet dich ein großartiges Ziel. Das Wunderbare ist, im Himmel werden alle Lähmungen jeglicher Art der Vergangenheit angehören. In Jesaja 35, Vers 6 heißt es, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Das fängt hier jetzt schon zeichenhaft an mit dem Kommen von Jesus und wird dann im Himmel vollendet sein. Diese Befreiung jeglicher Lähmung. Das große Wunder erkennt auch die Volksmenge und gerät ins Staunen. Und sie stellen den Zusammenhang her, dass wer hier gehandelt hat, dass Gott hier gehandelt hat. Vers 12b. Und jetzt einmal kurz durchatmen, kommt die zweite Szene. Sie zeigt uns Folgendes. Jesus ist nicht nur gekommen, um Sündern zu vergeben, sondern noch schlimmer könnte man sagen aus Sicht der Schriftgelehrten, um sich mit Sündern zu umgeben. Man könnte sagen, dass Jesus im Haus von Menschen aus verschiedenen Milieus überrannt wurde. Dagegen konnte er sich schlecht erwehren. Jetzt aber holt er einen sozial Fragwürdigen erstens ganz bewusst in sein Team und zweitens kehrt bei ihm zu Hause ein. Und wieder spielt sich diese Berufungsszene am See Genezareth ab. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Man muss hier ein bisschen genauer hinschauen. Zöllner waren in der Antike zwar unbeliebt, aber nicht gesellschaftlich verstoßen und ohne soziale Kontakte. Wir können es sehen an dem Gastmahl in Levis Haus, wo Jesus dann bei ihm zu Tisch lag, nahmen viele Leute teil. Also das hört sich durchaus an, dass er auch einiges an Beziehungen hatte. Die Unbeliebtheit der Zöllner resultierte zunächst mal einfach in ihrem Beruf, der sich darum drehte, andere um ihr Geld zu erleichtern. In einem Artikel von Guido Baltes heißt es, niemand zahlt gerne Steuern oder Zölle und die Wut der Bürger entlädt sich immer auf die, die das Geld eintreiben. Vielleicht kann man die Zöllner der damaligen Zeit am ehesten mit Politessen oder Finanzbeamten von heute vergleichen. Und der zweite Faktor für ihre Unbeliebtheit lag darin, dass sie in dem Ruf standen, ihre Position auszunutzen und mehr einzunehmen, als vorgeschrieben und erlaubt war. Genau in die gleiche Kerbe hat auch Johannes der Täufer gehauen, als er von ihnen gefragt wurde, was sie tun sollen. Da sagte er, verlangt nicht mehr als festgesetzt ist. Also geht nicht über das Erlaubte und das Angemessene hinaus. Wer zumindest potenziell verdächtigt wird, sich auf Kosten anderer zu bereichern, ist im Beliebtheitsranking nicht gerade ganz oben anzusiedeln. Ich musste so bezogen auf heute denken, gerade Menschen in unbeliebten Berufen können, glaube ich, sehr gut ein Wort der Ermutigung vertragen und brauchen auch einen besonderen Schutz. Ich hatte gelesen, dass zum Beispiel die Aggressivität gegen das Personal in deutschen Zügen erheblich zugenommen hat. Oder auch letztens bei Netto hatte die Kassiererin zu uns gesagt, dass von morgens an eigentlich Kunden dort schon waren bei ihr mit unmöglichem Verhalten. Klar, manchmal hat die Sache auch zwei Seiten, aber ich denke schon, dass es Berufe gibt, wo man sich einiges anhören muss. Und es wird mir noch immer so neu auch ins Herz gekommen, für solche Menschen ganz bewusst zu beten. Und auch wenn ich die Möglichkeit habe, ihnen einmal Danke zu sagen. Sei es im Reinigungsdienst oder wo auch immer. Da die Pharisäer und Schriftgelehrten gerade beim Essen streng auf ihre Reinheitsvorschriften achteten, missfiel es ihnen besonders, dass Jesus bei so einem Unrein einkehrte. In Bezug auf die Jünger haben sie ja einmal gefragt: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und damit ging es ihnen nicht nur um Sauberkeit, Hygiene, sondern um eine kultische Reinheit. Das war ihnen ganz besonders beim Essen wichtig. Levi, der später in Kapitel 3 dann Matthäus genannt wird, von dem wir auch das Matthäus-Evangelium haben, den hat das wahrscheinlich ziemlich wenig geschert. Ich denke, er genoss einfach die Gemeinschaft mit Jesus. Hier können wir diese menschliche Seite von Jesus so schön sehen. Er pflegt Gemeinschaft, er sitzt da mit denen, isst, lacht, nimmt teil an dem, was Thema ist. Bei wem solltest du einkehren? Mit wem fällt es dir schwer, Kontakt aufzubauen? Bei wem hast du Berührungsängste, die sich vielleicht doch als nicht berechtigt herausstellen könnten? Auf wen könntest du zugehen, auf den andere nicht so zugehen? Es gab mal einen jungen Mann mit Down-Syndrom, ich weiß nicht, ob ihn jemand von euch auch kennt. Er war immer so camouflagemäßig angezogen, also so Bundeswehr-Klamotten. Und ist immer hier mit so einer Dreiviertelhose und Rucksack durch Oldesloe gezogen, war viel draußen unterwegs. Er hat wohl eigentlich in einer Wohngruppe gewohnt, aber machte eigentlich eher den Eindruck wie ein Wohnungsloser. Und glaube ich auch nach Hamburg gefahren und keine Ahnung was. Mit dem bin ich damals in Kontakt gekommen und hat ihn auch einmal mit nach Hause genommen. Und ich kann mich noch erinnern an dieses mulmige Gefühl, auch gerade für meine Frau, jemand Wildfremdes da im Zimmer zu haben, der jetzt auch nicht gerade so gepflegt daherkommt. Vielleicht kennt ihr auch solche Erlebnisse oder zumindest im Ansatz. Sich auf Menschen einzulassen, die wir nicht kennen oder auch nicht einschätzen können, ist immer ein Risiko. Man weiß nicht, ob das Vertrauen und die Hilfsbereitschaft ausgenutzt wird. Aber es ist eben auch eine Chance und kann eine große Bereicherung sein. Und kann Überraschungen bieten, die wir so vorher nicht gedacht haben. Jesus hat in der Bergpredigt mal so ganz schön schlicht gesagt: Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Mir ist hier eine kleine Differenzierung wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen der Bereitschaft, Menschen herzlich anzunehmen, und der Bereitschaft, nichtchristliche oder unbiblische Überzeugungen von Menschen anzunehmen. Es ist aus meiner Sicht nicht lieblos zu sagen: Ich schätze dich sehr und du bist mir ganz wichtig, aber dieses und jenes sehe ich als Christ anders. So möchte ich gerne leben, Menschen die Hand zu reichen, aber zugleich nicht alles mit offenen Händen anzunehmen, was mir weltanschaulich angeboten wird. Das hat auch Jesus nicht getan. Zum Beispiel bei der Frau am Jakobsbrunnen aus Samaria in Johannes 4 hat er sich ja ihr ganz sensibel und seelsorgerlich zugewendet zum einen, und ihr trotzdem deutlich gemacht, dass ihre theologische Sicht darauf, wie Gott anzubeten ist, unzureichend ist. Also beides hat er auch in Balance gehalten und getan. Und Jesus bindet jetzt den Sack zu und beschreibt seine Mission mit einem ganz zentralen Satz. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Falls ihr euch erinnert, letztes Mal hatte Jesus ja seine Aufgabe definiert und gesagt, dass er gekommen ist, um zu predigen. Und jetzt konkretisiert er, für wen er in besonderer Weise gekommen ist. Er kam für geistlich Kranke, für Sünder. Vergebung ist also in diesem Bild gesprochen auch eine Form von Heilung. Es ist im umfassenderen Sinne ein Heilwerden. Was bedeutet es, geistlich vor Gott krank zu sein? Wenn wir an Krankheiten denken, verbinden wir üblicherweise damit, dass die Person dafür nichts kann. Klar, es ist uns bewusst, es gibt Verhaltensweisen, die das Risiko für Krankheiten erhöhen, Rauchen, ungesunde Ernährung und so weiter. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, verbinden wir Krankheit eigentlich mit etwas Unverschuldetem. So ist es mit der Sünde nicht gemeint. Ja, ich bin halt so, ich will mit Gott nichts zu tun haben, kann ich nichts dafür. Was heißt es dann? Wir finden dass dieses Bild von der Heilung der Beziehung zu Gott schon in Jesaja 6. Da heißt es: Mache das Herz dieses Volkes fett, also unempfindlich, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und was? Heilung für sich findet. Geistliches Kranksein bedeutet, in meiner ganzen Wahrnehmung so stark eingeschränkt zu sein, dass ich den Weg zu Gott, den Weg zum Heilwerden weder erkennen noch gehen kann. Deswegen muss Jesus mich aus dieser Orientierungslosigkeit, aus dieser mangelnden Wahrnehmung herausrufen. Wie er sagte, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das klingt für uns selbstbestimmte Menschen heute richtig uncool, aber so ist die Diagnose der Bibel. Wir sind eingeschränkt in unserer Fähigkeit, den Weg zu Gott zu finden, zu gehen und müssen herausgerufen werden aus dieser Eingeschränktheit. Gott sei Dank tut er das aber bis heute. Er hat nicht nur Levi Matthäus gerufen, sondern er ruft auch dich. Bring deine Schuld zu Jesus, erstmalig oder immer wieder neu. Er allein kann dir zusprechen, was deine Seele heil werden lässt. Diesen wunderbaren Satz, Kind, deine Sünden sind vergeben. Jesus ließ sich am Kreuz, um das mal so zu sagen, zu einem Bewegungsunfähigen, zu einem geistlich Gelähmten machen an deiner Stelle. R.C. Sproul, ein amerikanischer Theologe, berichtet, dass er vor 25 Jahren mal zu einem Psychiater eingeladen wurde, der eine sehr florierende Praxis in South Florida betrieb. Und dieser hat ihm eine Stelle mit durchaus lukrativem Gehalt angeboten. Und dann beschreibt er dieses Gespräch. Ich sagte, ich habe keinen Abschluss in Psychologie. Warum willst du mich? Er sagte, RC, 95% meiner Klienten brauchen keinen Psychiater. Sie brauchen einen Priester, weil ihr Leben durch ungeklärte Schuld zerstört ist. Was ist damit gemeint? Ein priesterlicher Dienst besteht unter anderem darin, einem anderen Menschen, beispielsweise bei der Beichte, der seine Schuld bereut und bekennt, Vergebung zuzusprechen. Er sagt dann, te absolvo, das heißt sinngemäß, ich spreche dich frei. Mir geht es jetzt nicht um die Diskussion, ob der das darf oder nicht, sondern nur darum, dass das eigentlich so eine ultra kurze Zusammenfassung von der Mission von Jesus ist. Er sagt Menschen, die beladen, ausgegrenzt, belastet und im Gewissen bedrückt zu ihm kommen, ich spreche dich frei. Te absolvo. Jetzt komm und folge mir nach. Die Sache ist, wenn mir das einfach einer so zuspricht, ich aber nicht frei werde, sprich da nichts dahinter ist, nützt mir das nichts, es bleiben leere Worte. Ich hoffe aber, dass ihr heute sehen konntet, dass Jesus sowohl die Aufgabe als auch die Autorität hat, Sünden zu vergeben und zu sagen, te absolvo, ich spreche dich frei. Amen.